mit nur 140 Zeichen die Welt verändern. Der Microblogging-Dienst Twitter ist bekannt für seine Kurznachrichten, die von der Plattform ihren Weg in die ganze Welt finden. Doch wer steckt hinter Twitter und befindet sich der Dienst auf einem Abstieg oder Aufstieg? Das alles jetzt in Folge 1 von Unternehmen dieser Welt. Wir schreiben das Jahr 1999 und Evan Williams, Mitbegründer einer Firma namens Pyra Labs, hat gerade die kostenlose Blogging-Software namens Blogger herausgebracht. Heute klingt das wie ein offensichtlicher Name, aber damals, da war das nicht so, denn es war tatsächlich das Produkt von Pyra Labs, also Blogger, was dazu beigetragen hat, Bloggen anwenderfreundlicher und damit auch bekannter zu machen. Nach 4 Jahren wurde das Unternehmen dann aber an Google verkauft und Williams kündigte kurz darauf, um ein neues Unternehmen namens Audio zu gründen. Audio war ein Podcasting-Unternehmen für Nutzer wie dich und mich. Doch hatte Audio ein etwas unglückliches Timing. Es wurde 8 Monate, bevor Apple Podcasts zu iTunes hinzugefügt hat, gegründet, was es extrem schwierig machte, mit dem Konzern aus dem Silicon Valley zu konkurrieren. Ein Ereignis, was Evan Williams und den Rest der Belegschaft von Audio dazu veranlasste, das Podcast-Geschäft aufzugeben und die Richtung des Unternehmens komplett zu überdenken. Sie suchten also nach neuen Ideen. Hier kam der damals 29-jährige Jack Dorsey ins Spiel. Der Computerprogrammierer war ein normaler Angestellter von Audio. Aber er hatte eine vielversprechende Idee. Er hatte die Vision eines Online-Programms, mit dem die Nutzer Nachrichten an die Öffentlichkeit senden konnten. Quasi, was man gerade tut oder was gerade passiert. Und andere könnten diese Nachrichten dann in Echtzeit verfolgen. Diese Idee hatte Dorsey bereits während seines Studiums, aber 2005, da war der Grundstein durch die zunehmende Popularität von SMS und dem Anstieg der Nutzer von Handys und Computern gelegt und die Zeit zum Start des Dienstes schien genau richtig zu sein. Anfänglich standen die Gründer dann kurz davor, ihren neuen Kurznachrichtendienst Twitch zu nennen, so wie das Livestreaming-Videoportal heute. Jack Dorsey fand den Namen passend, weil er das Vibrieren des Telefons beschrieb, wenn man eine Nachricht erhält. So bedeutet to Twitch so viel wie zucken oder surren. In einem Interview mit der Los Angeles Times 2009 sagte Dorsey dann aber, sie hatten in einem Wörterbuch nachgeschlagen und Wörter mit dem Anfangsbuchstaben TW durchgesucht und fanden hier neben dem Wort Twitch das Wort Twitter. Und Twitter, das steht für A Short Inconsequential Burst of Information, übersetzt dann so viel wie ein kurzes, belangloses Informationsfeuerwerk. Das war in den Augen der Gründer viel passender und so wurde aus dem Arbeitsnamen Twitch Twitter. Neben Jack Dorsey und Evan Williams haben auch Biz Stone und Noah Glass einen entscheidenden Teil zu Twitter beigetragen. Und somit auch dazu, dass Jack Dorsey am 21. März 2006 den ersten Tweet postete. Dieser lautete "Just setting up my Twitter". Das war sehr passend, denn es beschrieb genau das, was Dorsey in dem Moment tat. Es war also eine Art Status-Update. Und somit die Art von Information, die Platz auf Twitter bekommen sollte. Anfänglich beharrte Twitter auch darauf und bezeichnete es tatsächlich als ein Status-Update, doch diese Bezeichnung fand bei den Usern wenig Anklang und dementsprechend beugte man sich später auch der ja heute gängigen Bezeichnung und zwar dem Tweet. Und nebenbei einmal angemerkt, dieser allererste Tweet von Jack Dorsey aus dem Jahr 2006 wurde Mitte 2021 in Form eines NFTs für fast 3 Millionen Dollar in Kryptowährung gekauft. Beim Versuch des Wiederverkaufs Anfang dieses Jahres lag das Höchstgebot nur noch bei 277 Dollar. Ich weiß gar nicht, ob mir irgendein Produkt bekannt ist, was ebenfalls mit so einem hohen Wertverlust zu kämpfen hatte. Durch die aktuelle starke Inflation ist es ja meistens eher genau das Gegenteil. Nun aber zurück zu Twitter. Die ersten Tweets wurden zunächst ausschließlich von Mitarbeitern von Audio gemacht, bis die Plattform dann im Juli 2006 erstmal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Im Oktober desselben Jahres wurde dann ein separates Unternehmen namens Obvious Corp von Williams, Stone, Dorsey und weiteren Mitarbeitern von Audio gegründet. Dieses kaufte Twitter und den Rest von Audio. Hintergrund dieser Aktion war wohl, dass es gewisse Investoren gab, die vormals an Audio beteiligt waren und die wollte man einfach auskehren. Die sollten dann quasi später nicht mehr an Twitter beteiligt werden. Und dann im März 2007 auf der South by Southwest Conference gelang Twitter der erste große Durchbruch. Hier war Twitter nämlich das neue Ding und gewann den Web Award in der Kategorie Blogs. Mit einer geschickten Idee gelang es Twitter zudem, seine Popularität im Zuge des Events nicht nur durch den Gewinn des Web Awards deutlich zu steigern, man hatte nämlich noch eine andere geschickte Marketingidee. So stellte man große Plasma-Bildschirme im Kongresszentrum auf, um einige der Nachrichten, also der Tweets, anzuzeigen, die in dieser Zeit verschickt wurden. Und die Leute wurden so auf Twitter aufmerksam. Pro Tag des Events sollen es bis zu 60.000 Kurznachrichten gewesen sein, die über Twitter verbreitet wurden. Und an dieser Stelle einmal ein kurzer Ausflug zu der technischen Umsetzung, denn zu diesem Zeitpunkt war Twitter noch eine SMS-basierte Plattform. Das funktionierte dann so, dass euer Account mit eurer Handynummer verknüpft war. Und wenn ihr dann was twittern wolltet, habt ihr euren Tweet an die Nummer von Twitter geschickt. In den USA war das beispielsweise die Nummer 40404. Und von dort aus wurde der Tweet dann an all eure Follower per SMS geschickt. Und mit über 60.000 dieser Kurznachrichten pro Tag war die Konferenz ein voller Erfolg, die letztlich sogar zur Verdreifachung der Nutzer führte. Und nur einen Monat später, also im April 2007, wurde Twitter dann in ein eigenes Unternehmen ausgegliedert. Der Start von Twitter war also geglückt, aber wie ging es dann weiter? Nun, 2013 kam es erstmal zum IPO und der Ausgabe von 12,8% der Aktien an der Börse. Der Kurs der Twitter-Aktie stieg am Tag der Ausgabe von $26 um mehr als 70% auf $45 an, also ein voller Erfolg. Doch seither hat sich nicht viel getan. Der Kurs ist nahezu identisch zum Ausgabedatum, während andere Internetunternehmen wie Facebook im selben Zeitraum ihre Kurse mehr als verfünffachen konnten. Was sind also die Probleme und Herausforderungen, die Twitter hat und sich letztlich auch in dieser stagnierenden Aktienbewertung widerspiegeln? Das Ganze habe ich jetzt einmal aufgeteilt auf zwei Bereiche, die natürlich auch miteinander verfließen, aber dennoch denke ich, dass es von der Aufteilung Sinn macht. Damit zum einen die Unternehmensebene und zum anderen dann die Nutzerebene. Und wenn wir die Unternehmensebene betrachten, dann schauen wir uns erst einmal die Profitabilität an. Und hier wird auffällig, dass Twitter in seiner Unternehmensgeschichte in lediglich 2 Jahren, nämlich 2018 und 2019, schwarze Zahlen geschrieben hat. Ansonsten kam es immer zu Verlusten. Ein weiterer Teil des Problems ist die aktienbasierte Vergütung, bei der Twitter seine Mitarbeiter mit Aktien des Unternehmens bezahlt. In Technologieunternehmen ist das oftmals üblich, aber Twitter betreibt das zu einem deutlich höheren Anteil als die meisten anderen Unternehmen. Konkret bedeutet das, dass es bei Twitter teilweise über 30% aktienbasierte Vergütung gegeben hat. Stellt euch mal vor, ihr bekommt ein Gehalt von 50.000 Euro und 15.000 Euro davon erhaltet ihr in Aktien. Vermutlich werden viele Mitarbeiter einen Großteil davon umgehend verkaufen, was ja tendenziell nicht der Sinn von Aktien ist. Hinzu kommt, dass es die zuvor verfügbaren Aktien der Börse verwässert, was es wiederum zusätzlich erschwert, den Kurs steigen zu lassen. Um die Kosten zu senken und damit die Gewinne zu steigern, wurden bereits mehrere Maßnahmen vollzogen. So wurden beispielsweise 2015 8% der Belegschaft entlassen, doch auch das hatte nicht so einen großen Einfluss, wie man sich erhofft hatte. Dann stellt sich auch natürlich die Frage, wie verdient Twitter eigentlich Geld? Der größte Teil der Einnahmen, der stammt aus Werbung in Form von beworbenen Tweets, beworbenen Konten und beworbenen Trends. Im Grunde also die Idee, dass Menschen, die die Plattform nutzen, als Personen gesehen werden, die man gezielt bewirbt. Der proprietäre Algorithmus von Twitter garantiert die Werbetreibenden, dass ihre Inhalte einer großen Anzahl von Nutzern gezeigt werden. Gibt es aber auch die Kritik, dass das System nicht so effektiv ist, wie man es sich angesichts der großen Nutzerbasis denken könnte. Hierzu einmal die Info, dass Twitter monatlich ca. 300 Millionen aktive Nutzer hat und um es in ein Verhältnis zu setzen, Instagram hat ca. 1 Milliarde aktive Nutzer monatlich. Und wenn wir hier schon über Nutzer sprechen, dann führt mich das letzten Endes auch zu dem zweiten Überpunkt, den ich eben schon angesprochen hatte, sprich die Nutzerebene und die Probleme, die Twitter dort verzeichnet, was sich wiederum dann wieder auf den stagnierenden Aktienkurs auswirkt. Und wenn wir da die Nutzerebene anschauen, dann sieht man, dass Twitter die Schwierigkeit hat, die Nutzerzahl zu vergrößern, denn die Zahl der Menschen, die Twitter regelmäßig nutzen, hat sich stark verlangsamt, beziehungsweise ist seit 2017 fast schon auf einem kontinuierlich hohen und gleichen Level. In den ersten Jahren von Twitter war das auch die einzige Kennzahl, die den Köpfen von Twitter wirklich wichtig war. Der Plan war nämlich, das Geld von den Investoren zu sammeln, um eine beträchtliche Nutzerbasis aufzubauen und dann später damit zu beginnen, diese Nutzerbasis zu monetarisieren und schließlich Gewinne zu erwirtschaften. Twitter zielt also jahrelang erstmal auf Nutzerwachstum und weniger auf die Steigerung von Umsatz und Gewinn ab. So wurde der gesponserte Tweet erst 2010, also 4 Jahre nach der Gründung, eingeführt und die einzigen Gewinne wurden bisher in den Jahren 2018 und 2019 geschrieben. Die logische Frage an dieser Stelle ist also, warum Twitter so große Schwierigkeiten hat, Nutzer anzuziehen, während andere soziale Netzwerke wie TikTok und Instagram nahezu kontinuierlich wachsen. Nun, ein Großteil der Kritik an Twitter ist tatsächlich einfach die Tatsache, dass es schwer zu benutzen sein kann. Ich persönlich kenne ebenfalls diese Anfangshürde, die sich bei Twitter ergibt. Es ist jetzt nicht großartig schwer, aber doch etwas weniger intuitiv, als ich es beispielsweise von Instagram kenne. Und nicht umsonst gibt es auf der Twitter-Website ein Help Center, bei dem sich unzählige Fragen um die generelle Nutzung drehen. Im Englischen Hilfecenter, also Help Center, lautet eine Frage sogar, warum ist Twitter so schwer zu benutzen? Und die Antwort darauf lautet kurz, es ist gar nicht so schwer, wie du denkst. Wir haben hier unzählige Antworten verknüpft, schau es dir doch einfach an. Ein weiterer Fakt, der dafür spricht, dass es nicht allzu intuitiv zu benutzen ist, ist die Tatsache, dass Jack Dorsey während einer Versammlung 2016 mitgeteilt hat, dass man sich als Unternehmen weiter darauf konzentriert, einen Großteil der Kapazitäten darauf zu verwenden, das Kernprodukt, also Twitter, zu verfeinern und zu prüfen, was an der Oberfläche verwirrend sein könnte. Zudem gab er zu, dass diese Problematik zu einer Stagnation im Wachstum geführt hat und somit in gewisser Weise auch einen steigenden Umsatz verhindert hat. Ich möchte mich hier auch gar nicht in den Einzelheiten verlieren, aber wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, was Nutzer sagen, dann berichten diese zumeist von Schwierigkeiten innerhalb von Threads, der Antwortfunktion oder aber der Zeichenbegrenzung. Und dort komme ich an einen Punkt, der einen großen Einfluss auf Twitter hat, nämlich die Zeichenbegrenzung. Über ein Jahrzehnt hielt Twitter nämlich an den maximal 140 Zeichen für einen Tweet fest. Das ist ja auch so ein gewisses Merkmal, was man direkt in den Kopf bekommt, wenn man an Twitter denkt. Und Hintergrund dieser 140 Zeichen ist tatsächlich immer noch der Startpunkt gewesen, nämlich dass man ja als SMS-Dienst gestartet ist. Und wie sich der eine oder andere vielleicht noch erinnern mag, eine SMS war damals immer auf 140 Zeichen begrenzt, ebenso wie 10 Jahre lang ein Tweet auf 140 Zeichen beschränkt war. 2017 wurde dann aber die umstrittene Entscheidung getroffen, das Ganze zu verdoppeln, sprich auf maximal 280 Zeichen pro Tweet zu gehen. Und die Leute waren damals besorgt, dass die Tweets dadurch zu lang und ausschweifend sein würden und weniger verständlich sein werden, was sich dann aber als weniger problematisch herausstellte. Denn ein Jahr nach der Einführung hat sich herausgestellt, dass lediglich 12% der Tweets länger als 140 Zeichen waren. Dennoch, diese Zeichenbeschränkung hat möglicherweise einen negativen Einfluss auf Twitter. Denn Twitter steht sehr stark im Zusammenhang mit Hassrede, Belästigung und Missbrauch und das hält viele Menschen von Twitter fern. Natürlich, das sind Dinge, die man überall im Internet und auf Social Media finden kann, aber Twitter hat dafür einen ganz speziellen negativen Ruf entwickelt. Hier könnte auch die Zeichenbegrenzung zu beitragen, da sie es Leuten auch einfach nicht erlaubt, ihre Aussagen oder Meinungen vollständig zu erklären oder auszudrücken. Das kann dann zu einer unproduktiven Diskussion führen oder um noch einen Schritt weiter zu gehen, das ganze Problem der Fehlkommunikation, das liegt möglicherweise daran, denn ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Tweets da draußen einfach ungenau sind. Mal angenommen, ich schreibe zum Beispiel eine politische Ansicht in einen Tweet, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass ich diese mit einer Zeichenbegrenzung so gut ausformulieren kann, als dass sie für niemanden als anstößig gilt. Ich meine, 280 Zeichen sind dafür tatsächlich viel zu wenig und wenn wir jetzt über Politik sprechen, dann kommen wir eigentlich zu einem weiteren heiklen Thema, denn Twitter ist ein ganz besonderer politischer Schauplatz. So wird Twitter seit langem mit Nachrichten und Politik in Verbindung gebracht. Nicht umsonst ist Barack Obama die Person mit den meisten Twitter-Abonnenten. Er hat aktuell 131 Millionen Twitter-Follower und ein weiterer sehr polarisierender Politiker, der auf Twitter für viel Aufsehen gesorgt hat, das war Donald Trump. Auch er hatte über 70 Millionen Follower, doch sein Konto wurde wegen des Risikos weiterer Anstiftungen zur Gewalt dauerhaft gesperrt. Insbesondere seine Tweets zu den Unruhen am 6. Januar, also den Tag, an dem das Kapitol in den USA gestürmt wurde, hatten dazu beigetragen. Es gibt auf Twitter also offensichtlich ein Problem mit Belästigung und Fehlinformationen. Durch das Hinzufügen von Kennzeichnungen, das Löschen von Tweets und dem Sperren von Konten versucht Twitter hier Überhand zu gewinnen, doch es ist weiter viel Unklarheit im Spiel, denn wie kann man am Ende bestimmen, was akzeptabel und was nicht akzeptabel ist? Wie legt man die Regeln fest und wie setzt man diese durch? Was eine Person als Mobbing oder Gewalt ansieht, kann eine andere als einfache Meinungsäußerung sehen. Die ganze Thematik ist hier so ein generelles Problem von Social Media. Bei Twitter findet man aber bisher gar keinen klaren Weg dazu und so wird diese Art und Weise des nicht vorhandenen klaren Vorgehens kritisiert. Ein sehr prominenter Anhänger, der das Ganze auch so sieht und sich das Ganze quasi nicht länger ansehen möchte, ist Elon Musk. Erst kürzlich, also Anfang April 2022, kam es dann dazu, dass Elon Musk zunächst erstmal 10% der Anteile von Twitter erwarb, aber nach weiterem Umwerben durch Musk gab der Kurznachrichtendienst nun in der Nacht vom 25. auf den 26. April bekannt, dass man die Offerte von Elon Musk über 44 Milliarden US-Dollar annehmen werde. Das bedeutet dann in der Praxis, dass Elon Musk neuer Eigentümer von Twitter wird, vorausgesetzt die Aktionäre und die US-Aufsichtsbehörden stimmen dem Ganzen zu, damit ist aber eigentlich zu rechnen. Vermutlich wird das Ganze dann im Laufe diesen Jahres noch abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Gespräche twitterte Musk schon einmal, dass er hoffe, dass auch seine schlimmsten Feinde bei Twitter bleiben werden, denn genau darum gehe es seiner Ansicht nach bei echter Meinungsfreiheit. Zudem wolle er Twitter nach der erfolgreichen Übernahme von der Börse nehmen, weil der Dienst in seinen Augen nur so das Potenzial als Plattform für Redefreiheit ausschöpfen könne. Aktuell werde auf Twitter in seinen Augen zu viel zensiert. Kritiker hingegen behaupten, dass dieser Schritt zu mehr Hassrede und Gewaltaufrufen führen wird. Wie die konkreten Pläne und die weitere Entwicklung der Plattform aussehen werde, bleibt abzuwarten. Ich denke aber, dass wir uns darauf einstellen können, dass Twitter einige Änderungen erhalten wird. Zum Abschluss der ganzen Thematik können wir aber abseits von den Spekulationen auch festhalten, dass Twitter als Unternehmen in puncto Umsatz und Gewinn mit Sicherheit gesünder dasteht als noch vor ein paar Jahren. So hat das internationale Wachstum dazu beigetragen, dass das Unternehmen für das Jahr 2021 mit fast 5 Milliarden US-Dollar die höchsten Umsatzzahlen in der Unternehmensgeschichte vermelden konnte. Zudem hat man sich das ambitionierte Ziel gesetzt, den Umsatz innerhalb der nächsten Jahre verdoppeln zu wollen. Ob das Ganze so auch unter Elon Musk weitergeführt wird, bleibt abzuwarten. Generell ist es, denke ich, jetzt eine interessante Reise, die Twitter einschlagen wird, nicht nur innerhalb der nächsten Monate, sondern insbesondere innerhalb der nächsten Jahre. Wenn wir uns auf eines festlegen können, dann abschließend darauf, dass es sehr schwierig ist, zu sagen, in welche Richtung sich Twitter bewegen wird. Aber eine Lösung werden wir kaum in 140 bzw. 280 Zeichen finden. Das war Folge 1 von Unternehmen dieser Welt, wie Twitter mit 140 Zeichen die Welt verändert hat. Die Recherche dieser Folge erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Die Podcast-Serie Unternehmen dieser Welt erscheint zunächst zweiwöchig auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Und abschließend noch einmal von mir ein paar, ja, ich sag mal bald private Worte. Das war die erste Podcast-Aufnahme, die ich bisher gemacht habe. Ich bin euer Host, Michael Sellhorn. Ich mache hier das Ganze, sprich die Recherche, such mir die Storys raus, nehme das Ganze auf und spreche das Ganze natürlich auch ein. Und ich konnte meinen Ansprüchen für diese erste Folge leider nicht erfüllen. Ich hoffe, dass die nächsten Folgen besser werden. Muss aber auch sagen, die perfekte erste Folge werde ich nie treffen können. Dementsprechend würde es mich auch einfach freuen, wenn ich euch als Hörer generell gewinnen kann, dass ihr mir auch die Chance gebt, dass ich so ein bisschen ja routinierter werde, auch mit dem ganzen Schneiden und sowas. Und wenn ihr Anregungen oder Ideen habt, dann schreibt mir gerne an die E-Mail-Adresse. Ich packe euch die in die Shownotes. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sagt Tschüss. Bis dahin.